das deiner Kinder. Egal, was um uns herum passiert, egal, was uns vielleicht Druck macht, wo wir uns unter Druck gesetzt fühlen, wir wollen standhalten in unserem Glauben, in unseren Überzeugungen. Wir wollen dazulernen, ja, aber wir wollen an dir dranbleiben. Und danke, dass dich nichts aus der Bahn wirft. Und da, wo wir aus der Bahn geworfen sind, auch heute Morgen vielleicht, wo es Dinge gibt, die uns ja durcheinander gebracht haben, die nicht so in unser Lebenskonzept gepasst haben, da wollen wir unser Vertrauen auf dich setzen. Wir kommen heute Morgen zu dir, wir bringen dir das und wir sagen dir, Gott, wir vertrauen dir, wir folgen dir nach, bring du unser Leben in Ordnung, halte du unser Leben in deiner Hand. Danke, dass du das tust. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank ans Lobpreisteam. Ja, ihr werdet merken anhand meiner Predigt, dass das Lied sehr gut gepasst hat. Ihr seht es hier schon, weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen, das ist heute. Es gibt ja immer so zwei Methoden, wie man einen Menschen behandeln kann, der einen stört, die man weghaben will. Ja, es gibt die brutale Methode und die sanfte Methode. Die brutale Methode ist, man übt Druck aus. Ja, man macht irgendwas, dass die Person verschwindet, man im Berufsleben wird gemobbt, da werden vielleicht auch falsche Dinge erzählt, hinterm Rücken wird irgendwas gesagt, es wird schikaniert, es werden Konsequenzen angedroht, es wird vielleicht sogar Gewalt angedroht oder angewendet, man versucht Menschen einzuschüchtern, ihnen Angst zu machen. Das ist die eine Methode. Und die andere Methode, das ist die ganz sanfte. Da werden Menschen weggelobt. Ja, die werden wegbefördert, vielleicht sogar zu einer Position, wo sie mehr Geld verdienen, aber wo sie nicht mehr so viel Einfluss haben, wo sie nicht mehr so viel, in Anführungszeichen, Schaden anrichten können, wie das manche Menschen denken. Man versucht sie irgendwie an eine Position zu bringen, wo sie abgelenkt sind vielleicht, wo es ihnen gut geht, wo sie von allem genug haben und gar nicht mehr merken, dass sie ihren eigentlichen Auftrag vielleicht gar nicht mehr ausführen. Sie können dann bestimmten Leuten nicht mehr gefährlich werden. Oder auch wir alle, wir können total gut abgelenkt werden von irgendwelchen Dingen. Wir sind so beschäftigt, das geht uns so gut, wir haben irgendwie Material. Können auch den alten Begriff aus dem Römerreich nehmen, Brot und Spiele. Dann ist das Volk ruhig, die sind beschäftigt, die haben ihre Ablenkung und dann werden sie der Politik nicht weiter gefährlich. Und so macht das Satan auch mit Christen. Es gibt zwei Methoden, wie Satan versucht, Christen von ihrem Glauben abzuhalten und wie er versucht, Menschen davon abzuhalten, dieses Evangelium weiterzugeben. Das eine ist die sanfte Methode. Mit der sanften Methode, da werden wir überschüttet von guten Dingen, von Wohlstand, von ganz viel Ablenkung und wir sind so beschäftigt, dass wir entweder gar nicht an Gott denken oder dass wir denken, wir brauchen Gott eigentlich nicht, weil wir haben ja alles. Wozu noch Gott? Ja, wozu? Was bringt das? Die Frage ist immer, was nutzt mir das in meinem Leben? Stellen sich viele und dann sagen sie, ich habe alles, was ich brauche. Ich spüre gar keine Leere, weil wir sind so vollgestopft mit Dingen, dass wir gar nicht merken, wie inhaltslos das eigentlich teilweise sein kann. Wir sind abgelenkt durch verschiedene Medien, wir haben eine Informationsflut, wir kriegen so viele Nachrichten, dass wir schon gar nicht mehr unterscheiden können, was ist denn jetzt wichtig und was ist unwichtig. Kriegen wir gar nicht mehr hin, das geht alles durcheinander und die wirklich wichtigen Nachrichten können dann auch untergehen. Oder das, was wichtig ist im Leben, merken wir nicht. Und ich schätze, dass wir in unserer Gesellschaft zu dieser Gruppe gehören, die von Satan überschwemmt werden mit, in Anführungszeichen, schönen Dingen. Ich weiß, man kann sich trefflich streiten als Christ, gerade in der westlichen Welt, über das Thema Wohlstandsevangelium. Wir streiten darum, ja, will Gott jetzt, dass es allen Menschen gut geht oder allen Christen gut geht, dass Gott alle Christen heilt, dass wir alle gesund sind. Aber bei dem ganzen Streit merken wir gar nicht, es geht uns gut. Wir leben ja alle im Wohlstand und wir haben alle so viele Möglichkeiten, sowohl gesund zu leben, als auch medizinische Hilfe zu kriegen. Also wir sind meilenweit von der Art zu leben entfernt, wie Jesus damals gelebt hat. Wir sind im Wohlstand. Die Frage ist, hält uns unser Wohlstand von Gott ab? Wie beeinflusst unser Wohlstand unsere Haltung zu Gott? Darüber könnte ich jetzt eine richtig tolle Predigt halten. Könnte auch so eine Standpaukenpredigt sein. Wir müssen mal alle wieder, keine Ahnung, mehr fasten. Hatten wir ja auch so. Aber es geht heute nicht um uns. Heute geht es nicht um uns. Das ist ein bisschen komisch. Ihr kommt in den Gottesdienst und es geht gar nicht um euch. Es geht um andere Menschen. Nämlich die, bei denen Satan die zweite Methode anwendet. Druck Gewalt und Verfolgung. Und wir denken manchmal, das war früher so. Ja, beim Römischen Reich. Wir kennen die alten Römerfilme, man sagt ja auch Sandalenfilme dazu, wo dann irgendwelche großen, im Kolosseum dann große Feste veranstaltet wurden und Gladiatoren auftraten und dann kamen natürlich so als Höhepunkt dann die wilden Tiere und die Christen, die ihnen dann da vorgeworfen worden sind. Menschen, die damals als brennende Fackeln missbraucht worden sind im Römischen Reich. All das kennen wir vielleicht, wenn wir uns für Geschichte interessieren, aber das ist ja schon so lange her und heutzutage macht das keiner. Wo gibt es denn sowas noch heutzutage? Na gut, ich gehe jetzt nicht auf Squid Games ein, das ist was anderes, aber kommt ja schon wieder in die Richtung. Aber es ist nicht so weit weg, wie wir denken. Erstens gab es vermutlich selten in der Geschichte so viel Christenverfolgung wie zur Zeit. Das kann man anführen, das liegt ja auch daran, dass es viel mehr Menschen gibt. Ja, das ist richtig. Aber das ist alles gar nicht so weit weg. Wir haben unter uns hier in unserer Gemeinde Menschen, die aus diesen Ländern kommen, wo Christen verfolgt werden. Und manche von ihnen haben auch noch ihre Familie da oder Teile ihrer Familie. Es gibt Gemeindemitglieder von uns, die machen sich Sorgen, wie es ihrer Familie wohl geht, wie sie gerade durchkommen. Oder zumindest auch Besucher im Gottesdienst oder auch bei uns im Sozialwerk oder bei der Essensausgabe, die genügend Verwandte haben, denen es nicht gut geht, die von dieser Verfolgung ganz aktuell betroffen sind. Frag die doch mal, rede doch mal mit den Menschen. Such doch mal den Kontakt und dann stellen wir fest, es ist alles gar nicht mehr so weit weg, wie wir das mal dachten. Wir sind eigentlich ganz nah dran und durch unsere Medien, auch die interaktiven Medien beziehungsweise auch irgendwelche Nachrichtendienste oder so, wir sind so nah dran an dem, was da passiert. Wir können auch Kontakt aufnehmen teilweise mit Menschen, die in diesen Ländern leben. Nicht ganz ohne Probleme, nicht ganz, also es ist nicht ganz ohne, aber es ist eigentlich nah dran. Wir haben heutzutage nicht die Probleme hier in unserer Gesellschaft, wie viele, viele Christen sonst. Wohlstand kann Segen und Fluch zugleich sein. Aber heute geht es um die Menschen, die verfolgt werden. Und ich möchte einen Bibeltext lesen aus Hebräer 13, Vers 3. Da heißt es, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Ich weiß nicht, ob wir das so leben, diesen Text. Ich gebe ganz offen zu, nein, ich tue das nicht. Ich kann das gut verdrängen, ich gebe zu, auch ich bin oft abgelenkt und das ist auch manchmal schwierig, oder? Man kann ja jetzt nicht ständig immer niedergeschlagen sein, weil irgendwo auf der Welt immer irgendjemand verfolgt wird oder es jemandem schlecht geht. Das sagt dir der Text auch gar nicht unbedingt, dass man immer schlecht drauf sein muss, aber nehmt Anteil daran, betet dafür, tut was, was ihr könnt, aber was können wir denn tun? Schauen wir gleich mal, was wir tun können. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt hier an eine Gemeinde. Das wird aus dem Kontext, geht das deutlich hervor. Er schreibt an Christen, an Geschwister sozusagen. Und er sagt jetzt nicht, ihr müsst jetzt zu allen Gefangenen gehen und mit allen Gefangenen Kontakt haben. Er bezieht das erst eigentlich mal auf Glaubensgeschwister. Und wir kennen das auch aus vielen anderen Texten und Kontexten, dass die Bibel sagt, kümmert euch um die Menschen, denen es schlecht geht, vor allem um eure eigenen Glaubensgeschwister. Das heißt nicht, dass man sich um die anderen nicht kümmern darf, aber vor allem um die, weil das ist unsere Familie, das sind unsere Glaubensgeschwister und das ist unsere Aufgabe. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass uns das nahe geht und dass wir darauf reagieren. Also wir können nicht allen Gefangenen irgendwas Gutes tun, natürlich können wir für alle Gefangenen beten. Man kann auch hier im Gefängnis Menschen besuchen, das geht. Und der Hebräertext hier an dieser Stelle macht sogar im anderen Zusammenhang vorher deutlich, wenn man solche Dinge tut oder wenn man zum Beispiel Fremdlinge beherbergt, so drückt das der Hebräerbrief aus, dann kann das passieren, dass der eine oder andere schon mal einen Engel beherbergt hat, ohne es zu merken. Das heißt, Gott oder die himmlische Welt begegnet uns in den Menschen, denen wir helfen und wir merken es manchmal gar nicht. Das ist nicht schlimm, dass wir das nicht merken, aber wir sollten uns dessen bewusst sein. Denn wenn wir jemanden abweisen, jemanden schlecht behandeln oder uns nicht um jemanden kümmern, kann es auch sein, dass wir Engel abweisen oder sie schlecht behandeln. Die Frage ist, wer will das schon? Gott begegnet Menschen durch uns. Und natürlich berührt uns das Schicksal der Menschen, die uns nahe sind, mehr als das Schicksal der Menschen, die weit weg sind. Aber wie gesagt, sprecht doch mal mit den Geschwistern unter uns, denen es nicht gut geht, die Familie haben in diesen Ländern und die sich wirklich jeden Tag Sorgen machen, lebt meine Familie noch, wo ist sie, wie lange wird sie leben, wann kann ich sie vielleicht hierher holen. Ja, wir kennen alle die großen Diskussionen auch über die Flüchtlingskrise. Ich möchte da auch gar nicht politisch werden. Ich gehe einfach nur auf die Einzelschicksale ein, an denen wir Anteil nehmen können und sollen. Das sollen wir durchaus mal an uns heranlassen. Manche sorgen sich darum, wie geht es meinen Kindern, wie geht es meiner Frau, wie geht es meinen Eltern, meinem Onkel. Und ich habe immer wieder Berichte gehört, auch im Sozialwerk, früher noch im Begegnungscafé, das waren jetzt nicht alles Christen, aber zumindest habe ich von vielen Menschen gehört, die mir dann erzählen, ja, mein Onkel ist letzte Woche gestorben bei irgendeinem Angriff oder bei irgendwas und meine Familie, das Haus wurde jetzt zerstört. Oder irgendwie, es ist doch recht nah dran. Und es ist ein Merkmal unserer Gemeinde, ein Merkmal der Gemeinde Jesu, sich um solche Menschen zu kümmern. Die verfolgten Christen sind nicht mehr weit weg. Aber damals, das muss man auch sagen, da war dieses Leid noch näher an der Gemeinde dran. Warum? Weil Menschen damals Mitleid hatten, und das hat man auch meistens dann gesehen an dem, was sie getan haben. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass das, was wir glauben, auch Auswirkungen in unserem Leben hat, die sichtbar werden. Wenn ich also Mitleid habe mit meinen Geschwistern, die im Gefängnis sitzen, und das ist in derselben Stadt oder im selben Ort, dann kann das durchaus sein, dass das sichtbar wird, dass andere Menschen merken, dass ich mich um meine Geschwister sorge oder für sie bete. Und das kann für mich selber dann oder für die Geschwister damals konnte das bedeuten, dass sie selber verfolgt wurden, dass ihnen selber nachgestellt wurde. Also Mitleid zu haben, in Anführungszeichen, das klingt so nichtssagend, aber das konnte damals bedeuten, du wirst selber irgendwann betroffen, wenn du Sympathie zeigst oder dich für diese Menschen engagierst oder für sie betest oder da bist. Und ich glaube, dass der Hebräerbrief den Lesern klar machen wollte, scheut nicht die Verfolgung, habt keine Angst vor Verfolgung, habt keine Angst, euch mit diesen Menschen gleichzustellen oder euch zu diesen Menschen zu stellen und dadurch selber verfolgt zu werden. Er wollte, dass sie nicht so verfolgungsscheu sind. Wir haben heutzutage schon ein Problem damit, dass wir unseren guten Ruf verlieren könnten, wenn irgendjemand merkt, dass wir die Bibel ernst nehmen. Dass wir die Worte der Bibel ernst nehmen. Das könnte man falsch verstehen, dann bin ich so ein ganz extremer Christ vielleicht, dann nennt man mich Fundamentalist oder keine Ahnung, erzkonservativ oder ewig gestrig. Und das wollen wir auf keinen Fall und deswegen lieber den Ball flach halten und in der Richtung nichts unternehmen. Bei anderen Menschen bedeutet das eigentlich viel, viel mehr. Und die Frage ist, stellt sich vermutlich jeder irgendwann mal, warum lässt Gott das eigentlich zu? Warum macht er das? Warum? Ja, gerade seine eigene Gemeinde, seine eigenen besten Freunde. Jetzt wirst du Christ, dann würde man noch denken, und jetzt geht es nur noch bergauf. Und für viele Menschen in dieser Welt geht die Herausforderung dann erst richtig los. Warum macht Gott das? Ja, gucken wir uns doch mal Jesus selber an. Unser großes Vorbild, der, dem wir nacheifern, unser Retter, unser Erlöser. Wie war das denn bei ihm? Er war von seiner eigenen Familie nicht verstanden. Von der anfangs begeisterten Masse wurde er allein gelassen. Von den Jüngern wurde er oft enttäuscht, von den Frommen im Land abgelehnt, von den Mächtigen verfolgt und von Satan immer wieder in Versuchung geführt. Wenn das Jesus passiert, warum dann nicht auch uns? Wir sind angefochten wie Jesus. Das heißt an anderer Stelle mal, es wird uns nicht anders ergehen als ihm. Angefochten durch Jesus wäre auch die nächste Folie hier. Könnt ihr mal anschlagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Jesus nachfolgen, aus welchem Grund sollte es uns anders gehen in der Gesellschaft als ihm selber, dem Sohn Gottes, der das alles perfekt weitergegeben hat, der Menschen gesund gemacht hat, der Menschen die Schuld vergeben hat, der eigentlich nur Gutes getan hat und maximal die ganz Frommen kritisiert hat und trotzdem hat er letztendlich von allen Menschen, auch von der breiten Masse, Ablehnung erfahren. Und mal so ein kleiner Seitengedanke, ich glaube nicht, dass wir irgendwas dazu beigetragen haben, dass wir das gerade nicht erleben, dass es uns gerade gut geht. Verdient haben wir uns das nicht. Und wir dürfen umso dankbarer sein, dass wir nicht in solchen Situationen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das sind. Wir sind oft sehr undankbar, wir sind oft sehr unzufrieden, weil uns irgendwas nicht passt, weil uns irgendwie so ein Stein in den Schuh gekommen ist und wirklich so ein Kleinkram. Wir können uns über Kleinigkeiten auch in der Gemeinde tierisch aufregen. Warum können wir nicht mal einfach mal dankbar sein, dass wir überhaupt so eine Gemeinde haben, dass wir uns überhaupt hier treffen können, dass wir überhaupt den Namen Jesus laut aussprechen dürfen, ihn anrufen dürfen und das auch noch im Internet übertragen können, dass es jeder theoretisch auch hören und sehen kann. Das ist eine unglaubliche Gnade. Warum sind wir dafür nicht viel, viel dankbarer? Ein Text aus Lukas 22, dann wird deutlich, was Gott oder was damit bezweckt wird, dass es manchen Christen tatsächlich nicht so gut geht. Ich kann euch auch nicht beantworten, warum es den einen so schlecht geht und den anderen so gut. Ich vermute einfach nur, dass es bei uns ausreicht, wenn man uns mit Geschenken und Wohlstand überhäuft, dann sind wir abgelenkt, dann ist unser Glaube sozusagen schon auf ein Minimum reduziert und wir sind nicht mehr weiter gefährlich für Satan. Ich lese euch mal Lukas 22 vor. Simon, Simon, sagt Jesus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umkehrst oder umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ich habe eingangs gesagt, eine ganz beliebte Methode Satans ist, das Leben schwer zu machen. Er möchte, dass Glaube aufhört, er möchte, dass das Evangelium nicht weiter verbreitet wird. Und hier in diesem Text wird das wiedergegeben mit dem Begriff Schütteln. Wir werden durchgeschüttelt in unserem Leben, so wie Weizen, der in einem Sieb gesiebt wird. Warum wird Weizen gesiebt oder wurde Weizen damals gesiebt? Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so macht. Ich vermute, irgendwas Ähnliches wird es heute auch geben. Es war halt nicht so, dass man immer nur den Weizen da zusammen hatte, sondern da war auch Dreck drin, da waren auch Steine drin, also lauter Dinge, die man so nicht haben wollte. Und das musste in irgendeiner Weise ausgesiebt werden. Das heißt, wenn man das mal so richtig durchgesiebt hat, hatte das den Effekt, dass die Qualität des Weizens auch in einer gewissen Art und Weise besser war. Es war notwendig, dass ein paar Dinge wegkommen, dass ein paar Dinge ausgeschieden werden. Und ich glaube, auch in unserem Leben ist es notwendig, dass wir manchmal geschüttelt werden, damit die Dinge wegfallen, die nicht gut sind. Falsche Einstellungen oder negative Gedanken von uns abfallen, dass Dinge aufgegeben werden, die uns von Gott abhalten. Und es wird deutlich, ist es uns mit unserem Glauben wirklich ernst? Das, was übrig bleibt, ist das noch unser Glaube oder haben wir den dann auch über Bord geworfen? Dann war es vielleicht gar kein richtiger Glaube. Ist es uns wirklich ernst? Was passiert, wenn es uns mal nicht so gut geht? Wie reagieren wir dann? Und deswegen ist das notwendig, dass wir solche Phasen erleben, dass Christen solche Phasen erleben. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum manche sie so extrem erleben. Ich bin nicht Gott, ich kann nicht alles wissen, aber ich weiß aufgrund dieses Bibeltextes, es ist scheinbar notwendig, dass wir geprüft werden. Und ja, es werden auch Menschen vom Glauben abfallen, wenn solche Zeiten kommen. Und dann wird deutlich, die haben das mit dem Glauben doch nicht so ernst genommen. Das war halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, spirituelle Folklore. Ja, so ein bisschen gläubig ist man auch heutzutage, ist doch gar nicht schlecht. Ja, aber wenn du in so einem Sieb drin bist, wenn du durchgeschüttelt wirst in deinem Leben, dann hört diese ganze spirituelle Folklore auf, dann verzichtest du gerne darauf. Dann bleibt nur noch das übrig, was wirklich echt ist, dann bleibt nur noch der Glaube da, der wirklich sich bewährt hat. Deswegen sind solche Zeiten notwendig. Aber, und das ist das Positive und das ist der zweite Punkt, wir werden nicht nur angefochten wie Jesus oder mit Jesus, sondern wir werden auch von Jesus gestärkt. Und das ist der zweite Teil dieses Verses, da sagt ja Jesus, Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wie genial ist das, dass Jesus für Menschen betet, die in Krisen stecken. Und ich glaube, er hört bis heute nicht auf, für seine Gemeinde zu beten, für uns zu beten, wenn wir mal in einer Krise sind. Wir dürfen uns einreihen, wir dürfen mit Jesus gemeinsam beten, damit der Glaube nicht aufhört. Wenn Jesus das macht, wie gesagt, er wurde verfolgt, wir werden das auch erleben, wenn Jesus betet, ja wie viel mehr dann wir? Dann ist es doch auch unsere Aufgabe, für andere zu beten. Und der Vorteil ist, dass Jesus sagt, wenn du dann irgendwann zurechtgekommen bist, also er deutet an, dein Glaube wird tatsächlich mal eine Zeit lang den Bach runtergehen, nämlich dann, wenn du mich verleugnen wirst, kurz vor meiner Kreuzigung. Aber wenn du dann wieder zurechtgekommen wirst, das ist schon prophetisch, dann stärke meine Geschwister. Dann mach du den Dienst, auch den ich jetzt tue, auch im Gebet. Und das ist wiederum ein hervorragender Satz auch für uns. Egal, wie gut wir sind als Christen, egal, ob wir auch mal gescheitert sind oder nicht, egal, ob wir versagen oder nicht, wir dürfen uns daran beteiligen, andere Christen, andere Menschen zu stärken, sie zu ermutigen und für sie zu beten. Das ist mit unser Auftrag, den Jesus uns vorgemacht hat, auch mit diesem Text. Ich glaube, Jesus begegnet anderen Menschen. Und wir dürfen dazu beitragen, dass er anderen Menschen begegnet. Jesus begegnet uns durch andere Menschen. Und wir dürfen für andere Menschen beten, oder wir dürfen anderen Menschen, oder Jesus kann durch uns zu anderen Menschen kommen, anderen Menschen helfen. Sein Prinzip sind immer Menschen. Er benutzt Menschen. Und wenn sie nicht direkt hingehen können, dann können wir beten. Wenn wir gar keine andere Möglichkeit mehr haben, dann dürfen wir für Menschen beten. Und wir haben so viele Zeugnisse von Menschen in verfolgten Gebieten, die vielleicht keinen Kontakt zu Christen hatten oder haben durften, aber denen Jesus selber begegnet ist, durch Träume zum Beispiel. Also wirklich vielfältige Zeugnisse, wie Jesus Menschen begegnet. Und ich glaube, dass die Gebete der Christen weltweit diese Menschen tragen, ihnen helfen. Und sie werden das merken. Es gibt auch immer wieder Zeugnisse, dass Menschen gesagt haben, ich habe das gespürt. Und andere Zeugnisse wiederum, wo Menschen sagen, ich wusste gar nicht, dass Christen für mich beten, aber jetzt weiß ich, warum ich durch all diese schwierigen Herausforderungen bewahrt geblieben bin, warum ich da standhalten konnte. Jesus begegnet uns durch andere Menschen und Jesus kann anderen Menschen begegnen durch uns. Was ihr einen dieser geringsten meiner Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Wir selber werden von Gott gestärkt und wir dürfen andere Menschen stärken. Wir sollen andere Menschen stärken. Und damit das jetzt mal so ein bisschen plastisch wird, möchte ich euch einen Film zeigen. Es geht hier um Christen aus Ländern mit muslimischem Hintergrund.
And I would be going to the government.
Ich werde zum Amt gehen und deinen Namen aus der Familie streichen lassen, weil du Christ bist.
Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
Einer unter Millionen, isoliert und auf sich allein gestellt. So fühlen sich weltweit viele Christen, die einmal Muslime waren und in einer mehrheitlich muslimischen Umgebung aufgewachsen sind. Zum Beispiel aus dem Nahen Osten stammen, aus Subsahara-Afrika oder Zentralasien. Überall in der islamischen Welt kehren tausende Menschen dem Islam den Rücken zu und werden Christen. Eine unvergleichliche Erweckung, in einer Welt, in der die Abkehr vom Islam sogar ein todeswürdiges Verbrechen ist. Das Risiko ist es ihnen wert. Viele Muslime sind mit ihrer Religion nicht mehr zufrieden. Sie beginnen nach Antworten zu suchen, ganz besonders im christlichen Glauben. Sie suchen online, bei christlichen Freunden oder in der Bibel. Anderen begegnet Jesus direkt, in Träumen oder Visionen.
Ich träumte vom Herrn Jesus Christus. Ich sah ein Licht und hörte eine Stimme zu mir sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Der Weg, den du bisher gelaufen bist, war nicht der richtige Weg. Aber jetzt bist du auf dem guten Weg. Diese Begegnung mit Jesus änderte alles, meine ganzen Überlegungen.
Den Impuls, der Familie von ihrem neuen Glauben an Jesus zu erzählen, müssen die meisten von ihnen unterdrücken. Sicherheit, Rückhalt und Identität, das alles verliert ein Muslim, der sich entscheidet, Christ zu werden. Denn diese Entscheidung bringt Schande über die Großfamilie und ist unverzeihlich. So werden enge Familienmitglieder zu Verfolgern.
Als ich meinem Vater erzählte, dass ich Christ geworden bin, sagte er, okay, nimm deine Klamotten, ich will dich nie wieder in diesem Haus sehen. Komm nie zurück, denn du bist nicht mehr mein Sohn. Ich kenne dich nicht.
Mein Onkel drohte mir, dass jeder, der mich findet, mich töten kann. Ich bat ihn, lass uns darüber reden. Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
Mein Bruder hat mich sehr verletzt. Er sagte zu mir, wenn eine Prostituierte an Mohammed glaubt, ehre ich sie und nenne sie Schwester. Aber dass du ein gutes Mädchen, Jungfrau und eine feine Persönlichkeit bist, das zählt nicht für mich, weil du Christin bist. Die Prostituierte kann ich Schwester nennen, aber dich nicht.
Viele Christen mit muslimischem Hintergrund leben in Angst vor der Entdeckung. Offiziell anerkannte Kirchen können sie meist nicht besuchen, da diese Christen muslimischen Hintergrunds nicht aufnehmen dürfen. Wenn überhaupt, sind Treffen mit anderen Christen nur im Geheimen möglich, zum Beispiel in Untergrundgemeinden.
Ich bin mir sicher, selbst wenn ich alleine wäre, würde Gott mich nie verlassen. Aber in der Bibel steht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Alle Christen brauchen einander. Wenn es hier keine Christen gäbe, würde ich woanders hingehen, um welche zu finden.
Aber diese geheimen Treffen stehen in der Gefahr, vom Geheimdienst ihres Landes entdeckt zu werden.
Sie trennten uns gewaltsam voneinander. Sie schrien uns an und jagten uns Angst ein. Sie riefen, setzt euch, niemand sagt ein Wort. Dann haben sie das Haus und alles durchsucht. Sie nahmen alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, an sich. Christliche Bücher, ein Kreuz, alles.
Doch trotz all dieser Gefahr verbreitet sich der christliche Glaube in der islamischen Welt rasend schnell. Und das nur, weil die Christen Mut finden, allen Risiken zum Trotz Jesu Botschaft zu bekennen. Bitte beten Sie für die Christen mit muslimischem Hintergrund. Beten Sie, dass Jesus vielen weiteren Muslimen begegnet. Aber auch dafür, dass die Christen andere Christen finden, mit denen sie Gemeinschaft haben können. Und dass diejenigen, die isoliert leben, an ihrem Glauben festhalten und nicht aus Angst zum Islam zurückkehren.
Jetzt fragen, warum machen die das denn? Lohnt sich das alles? Lohnt sich dieser ganze Ärger? Oder mal andersrum, mal sehr persönlich gefragt, wie sähe dein Leben aus, wenn du in so einem Land leben würdest? Wie viel von deinem Glauben wäre noch übrig? Würdest du auch so wie hier, wie die Geschwister versuchen, andere Geschwister kennenzulernen, Kleingruppen zu finden, irgendwie dann doch eine Art Gottesdienst zu feiern im Verborgenen? Mich hat das sehr beeindruckt, dass die eine sagte, ja, wir werden verfolgt, aber Gott hat gesagt, wir sollen Gemeinschaft haben, also gucken wir, dass wir irgendwie Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern haben. Und die musst du ja auch erstmal finden in so einer Kultur. Da steht ja nicht vorne dran, hier, Evangeliumshaus, kommt alle hierher. Ja, das ist ja immer auch gefährlich, wenn du dich so ein bisschen öffnest und dann sagst, ich bin Christ, du auch? Oder so, ich habe den Eindruck, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Wie man da hinkommt, dass man andere Christen kennenlernt in solchen Ländern. Wie wäre das bei dir? Und warum tun das Leute trotzdem? Und zwar zuhauf. Es ist, am Anfang klang das an in dem Video, es ist wie eine Erweckung. Und wir kennen das aus ganz, ganz vielen Ländern, dass verrückterweise da, wo die Menschen, wo auch Christen am meisten verfolgt werden, die Gemeinde am stärksten wächst. Am meisten Christen, entstehen oder zum Glauben kommen, Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und eins, das müssen wir uns mal ganz deutlich machen, es lohnt sich scheinbar. Warum? Weil wir ein Ziel haben, weil wir eine Hoffnung haben. In dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, da heißt es auch, dass wir Erben sein werden. Da sagt Jesus, ihr werdet mein Reich erben, ihr werdet in meinem Reich Erben sein, ihr werdet mit mir zusammen regieren. Es wird euch richtig gut gehen. Das Leben hört ja nicht auf, wenn wir sterben. Egal ob eines natürlichen Todes oder eines gewaltsamen Todes. Es geht ja dann erst richtig los. Und es ist auf alle Fälle richtig, sich unter allen Umständen zu Jesus zu bekennen, denn es lohnt sich. Und manchmal vergessen wir dieses, es lohnt sich. Wir fragen immer, was bringt mir das jetzt sofort? Es nützt mir ja was. Ja, also Gott ist ja bei uns, Gott stärkt uns ja, gibt uns ja Kraft. Aber den Menschen in solchen Ländern, da könnte man sagen, so oberflächlich, das schadet ja nur. Glaube schadet ja nur.
Aber die haben diese Perspektive. Ich weiß, warum ich das tue. Trotz aller Gefahren. Das müssten sie ja nicht. Sie müssen einfach nur so weiterleben und dann so tun, als ob sie weiter, keine Ahnung, zu einer anderen Religion gehören und sind dann heimlich Christen. Stattdessen wenden sie sich von vielen anderen Dingen ab und kommen zu Jesus. Und wenn es sein muss, stehen sie dazu und verleugnen ihren Glauben nicht. Umso mehr sollten wir heute für diese Geschwister beten. Das möchten wir auch ganz aktiv tun. Ich will nicht nur darüber predigen, sondern ich möchte, dass wir das machen. Wir werden gleich diesen Stream beenden. Aber ich möchte auch euch, die ihr zu Hause seid, heute nicht hier sein könnt, dazu auffordern, ermutigen, dass ihr jetzt direkt im Anschluss an diesen Gottesdienst, direkt im Anschluss an diesen Stream zu Hause betet. Es wird gleich hier eine Folie geben mit Gebetsanliegen. Die werden wir hier im Raum stehen haben. Die wird aber auch nach dieser Predigt noch eine Zeit lang im Stream zu sehen sein, sodass ihr eine Orientierung habt, auch für welche Dinge ihr beten könnt. Und wir wollen das hier genauso tun. Deswegen verabschieden wir jetzt alle, die uns zuschauen. Ich wünsche euch eine gesegnete Gebetszeit. Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Die werden ganz leise im Hintergrund spielen. Ich möchte euch alle bitten, aufzustehen. Da, wo ihr seid. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt mal so zur Seite drehen oder auch umdrehen um 180 Grad und mal gucken, wer sitzt denn hinter euch. Ich weiß, das machen wir selten, das ist für manche jetzt ganz komisch, in so einem öffentlichen Gottesdienst zu beten, aber ich glaube, das sind wir unseren Geschwistern schuldig, dass wir für sie beten. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig betet, aber ihr könnt ganz einfache Sätze formulieren, ihr betet das, was da steht. Und wir wollen uns mal so 3-4 Minuten wenigstens so hier zusammen Zeit nehmen, um für unsere Geschwister jetzt im Gebet einzustehen. Ihr dürft das gerne laut tun, da im Kreis, sodass man euch verstehen kann. Macht das. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass von diesem Gottesdienst und von unserem Gebet Kraft ausgeht, jetzt und für die Zukunft in viele Länder, zu vielen Christen, die das brauchen. Nutzt das, nutzt die Kraft des Gebetes, macht das. Ich werde nachher mit einem Gebet abschließen.